habe heute einen ganz besonderen Gast für euch, und zwar den Stefan Müller. Stefan ist Profi, was Online-Marketing und den Aufbau eines zweiten Standbeins geht. Sein Motto ist: raus aus dem Hamsterrad, und er engagiert sich für Menschen, die in der digitalen Welt ein zweites Standbein aufbauen wollen. Was das jetzt mit Führung zu tun hat, darum geht es in diesem Interview. Viele Teams und Führungskräfte schrecken ab vor neuen Ideen fürs Team, was digitale Möglichkeiten angeht. Wie schaffen wir es jetzt, Leichtigkeit und gleichzeitig Mehrwert reinzubringen und auch noch den Überblick zu behalten im Spielplatz der digitalen Tools und Möglichkeiten? Und wie kann Online-Marketing für Führungskräfte ein Mehrwert sein? In dieser Folge sprechen wir über Ideen, die für Führungskräfte und ihre Teams spannend sind. Herzlich willkommen auf dem virtuellen Sofa. Schön, dass du da bist, Stefan.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da sein zu dürfen, liebe Katja.
Ja. Wir haben uns ja auch über das digitale Netzwerk kennengelernt. Magst du aber kurz sagen, wo du herkommst und was sich bei dir so geändert hat in deiner Laufbahn und wo gerade so dein Engagement liegt?
Genau, also originär komme ich tatsächlich meine letzte Station war das Konzernumfeld. Ich bin lange Zeit Teamleiter gewesen im Supportbereich, habe lange Zeit ein Softwareentwicklungsteam geleitet und bin von dort aus als Projektleiter unterwegs gewesen und als Supportleiter. Man merkt schon alles, was irgendwie eine Leiter im Namen hat. Genau, und da bin ich aber tatsächlich nicht glücklich geworden, aus den verschiedensten Gründen, die mich heute zu dem Punkt gebracht haben, dass ich selbstständig bin, ein Unternehmen habe, was sich darum kümmert, dass frustrierte Arbeitnehmer bzw. Menschen, die sich ein zweites Standbein aufbauen wollen, dort im Dschungel der Tools und des Online-Marketings sich zurechtfinden und mit ihren Stärken und Talenten und Fähigkeiten genau sich die richtige Idee aufbauen, die sie für ihr Leben sich wünschen.
Ja, sehr, sehr spannend. Also da kenne ich auch einige, die da ausgestiegen sind. Die Zielgruppe bzw. die Leute, die jetzt hier zuhören, sind sehr, sehr oft oder die meisten neue Führungskräfte, das heißt Leute, die neu in Führungspositionen gekommen sind. Hast du da eine Idee, wo es da vielleicht eine Parallele geben könnte zu diesen Aussteigern und Aussteigerinnen, die du als Kunden hast?
Definitiv. Denn ich kann mich noch gut erinnern, als ich als Führungskraft angefangen habe, war es wirklich ein Mehr an Dingen, die ich zu tun hatte. Nicht so sehr das Fachliche von der Arbeit her, was auch immer gerade in der Abteilung getan wird, sondern die ganzen Begleitthemen, die dabei sind. Zum Beispiel das ganze Personalthema, Abrechnungsthemen, aber auch Kundeneskalation, Kundenmanagement. Also was eine sehr große Parallele zwischen neuen Führungskräften ist und den Menschen, die ich betreue, dass sie, ich sag mal so, in einen Kaninchenbau stürzen. Und in diesem Kaninchenbau sehen sie ganz viele neue Dinge, die sie vorher noch nicht gesehen haben oder nicht so aus erster Hand. Und das erweitert ihren Handlungsspielraum. Und sie haben viel mehr verschiedenste Dinge auch zu tun, anstatt sich, ich sag mal, als normaler Arbeitnehmer sich vielleicht nur auf ein oder zwei Dinge im Kern konzentrieren zu müssen. Und das ist schon eine sehr große Parallele. Da muss man sich erstmal richtig sortieren und tatsächlich durchsteigen.
Ja, wenn du jetzt so ein bisschen an deine Aussteiger und Aussteigerinnen denkst und an die Führungskräfte, du sagst ja, also vorher als Mitarbeiter hat man möglicherweise halt einen Job und den macht man dann und dann stürzt man in den Kaninchenbau und hat auf einmal ganz, ganz viel zu tun. Was meinst du, können Führungskräfte von diesen Aussteigern lernen? Gibt es da vielleicht was?
Auf der einen Seite ist es das Delegieren. Gerade, also ich arbeite hauptsächlich mit Menschen zusammen, die sich ein Einzelunternehmen aufbauen. Das heißt, sie sind auch tatsächlich die einzige Person in diesem Unternehmen. Wir arbeiten, wenn dann mal, mit Freelancern zusammen, aber grundsätzlich soll alles nur über eine Person funktionieren. Das funktioniert natürlich nicht, wenn man alles selber machen möchte. Und das ist eine ganz große Parallele, die ich zum Thema Führung sehe. Gerade neue Führungskräfte, die aus der Laufbahn hineinbefördert worden sind, die aus der Fachlichkeit kommen, haben halt oft den Anspruch, dass bestimmte Dinge irgendwie so gemacht werden, wie sie sich das vorstellen. Und wenn das nicht passiert, dann machen sie es lieber selber. Und das ist genau der falsche Weg, weil am Ende ist man nämlich auf einer Position, wo man seine Mitarbeiter nicht, ich sag mal, motivieren kann. Und als Unternehmer ist man auf einer Position, wo man nicht wachsen kann, weil man von dem ganzen Kleinkram, sage ich jetzt mal, etwas lapidar gesprochen, blockiert wird. Und das darf nicht passieren.
Ja. Es klingt ein bisschen anstrengend, ne? Also wenn man dann auf einmal so viel zu tun hat, ich sehe das ja auch bei meinen Coaches, da passiert genau das, was du sagst, interessanterweise. Also das mit dem Delegieren spezifisch, wenn sie in eine Führungsposition reingewachsen sind, fällt vielen, vielen sehr schwer. Jetzt haben wir zwar ja ein Thema tatsächlich gemeinsam, weswegen ich es auch total spannend finde, dass du in meinem Podcast Gast bist, und das ist das Thema Leichtigkeit. Kannst du ein bisschen erklären, wo bei dem, was du machst, die Leichtigkeit ist und was das eigentlich mit Online-Business zu tun hat und vielleicht auch mit Online-Marketing?
Die Leichtigkeit kommt dann zum Tragen, wenn wir ein Stück weit von unserem Perfektionismus absehen, wenn wir davon absehen, alles besser wissen zu müssen. Denn Führungskräfte, gerade auch neue, haben das Problem, dass ja auch, ich sag mal, auf der einen Seite von ihren Vorgesetzten, aber auch von ihren Mitarbeitern ein Stück weit erwartet wird, dass sie jetzt alles plötzlich besser wissen. Ich bin ganz oft in meiner Führungslaufbahn, bin ich ganz oft irgendwie angemacht worden, warum ich das und das denn nicht gesagt habe und so. Ja, weil ich es einfach nicht besser wusste. Aber mit dem Status Führungskraft hat mir keiner zugestanden, noch Fehler machen zu dürfen. Und das ist natürlich ein Unternehmens-, also ein Atmosphärenthema. Aber die Leichtigkeit kommt her, wenn wir unseren Fehleranspruch an uns etwas runterzaubern, regeln. Das war das Wort, was ich suchte. Und toleranter gegenüber unseren eigenen Fehlern sind, toleranter gegenüber den Fehlern unserer Mitarbeiter sind, toleranter gegenüber den Fehlern unserer Freelancer sind, nicht den Anspruch haben, alles besser wissen zu müssen und tatsächlich aus der Last der Entwicklung eher unseren Kunden überlassen. Denn letztendlich sind es die, ganz egal, ob man unternehmerisch unterwegs ist oder halt noch, ob man als Arbeitnehmer unterwegs ist, sind es die, die am Ende ja die Rechnung bezahlen. Und das ist aber eine ganz tolle Sache eigentlich, denn indem wir einfach viel stärker die Kunden einbeziehen und fragen, was wir denn tun sollten, nehmen wir die Last von uns und unser Geschäft wird dadurch leichter, weil der die Rechnung bezahlt, am Ende vorgibt, was denn gut wäre. Ne, im Unternehmen ist es immer einfacher, sowas zu integrieren, gerade wenn man als Einzelunternehmer unterwegs ist. Im Unternehmen, ne, als Arbeitnehmer ist es manchmal schwieriger, weil da schon gewachsene Strukturen sind, die man nicht so einfach überbrücken kann. Aber das sind so die Parallelen in Bezug auf Leichtigkeit.
Ja, was du da ansprichst, ist ja im Prinzip ein Perspektivwechsel. Also den Kunden ins Zentrum nicht nur deswegen zu stellen, weil der halt die Rechnung zahlt, sondern weil der einen vielleicht auch hilft, das eigene Konzept zu bauen und eben Leichtigkeit auch in sowas wie Führung, aber wie ich dich auch verstanden habe, Selbstführung zu bringen. Also
Ja.
ne, als Einzelunternehmer, dass man eben vielleicht auch ein bisschen nett zu sich ist.
Genau.
Und genauso als Führungskraft, da ist auch noch eine Parallele. Habe ich das richtig verstanden? Meintest du das so?
Ja, genau. Also die Kunden natürlich jetzt nicht nur, weil sie die Rechnung bezahlen, sondern am Ende ist es ja auch eine Partnerschaft. So, und diese Partnerschaft lebt als Führungskraft, hat man eine Partnerschaft zu seinen Mitarbeitern, zu seinen Vorgesetzten, aber auch zu seinen Kunden, zu dem Unternehmen. Und diese Partnerschaft lebt halt von Gegenseitigkeit. Und da darf man nicht den Fehler machen und plötzlich den Kunden nur noch so als die da drüben Kunde droht mit Auftrag, sagt man auch so gerne. Das darf man an der Stelle nicht, weil die Partnerschaft ist nur gegenseitig.
Ja, bin ich absolut bei dir. Ich will jetzt langsam mal zu den Online-Business-Modellen kommen, weil das ja an sich dein Metier ist. Und ich finde das unglaublich spannend, besonders deswegen, weil ich davon, glaube ich, nicht so viel verstehe. Und du sprichst von Online-Business-Modellen, die Menschen den Einstieg in die Selbstständigkeit ermöglichen. Was macht Online-Business eigentlich für dich aus?
Wie meinst du, was macht es für mich aus?
Was ist Online-Business für dich? Warum ist es so faszinierend?
Also was genau die Faszination daran ist, das kann ich dir gar nicht so sagen. Es ist auf jeden Fall etwas, was mich schon einen Großteil meines Lebens begleitet. Online-Business ist letztendlich nichts anderes als Unternehmertum in einer digitalisierten Welt. Wir nutzen die Vorteile, die es hat, an ein global gespanntes Netzwerk angebunden zu sein und können die Vorteile nutzen, die es hat, wenn wir einfach nur irgendwo unseren Laptop, ein Stromkabel und einen Datenstrom haben, also sprich Internetzugang haben. Und damit werden auf einen Schlag ganz, ganz, ganz viele Vorteile wahr, die sich viele Menschen wünschen, auch viele Arbeitnehmer wünschen. Also oft höre ich, dass ich möchte zeitlich und räumlich unabhängig arbeiten. Und das hat man tatsächlich, wenn die Arbeitsgrundlage eher das Internet ist. Das ist das eine. Und das andere ist, dass meines Erachtens Online-Business-Modelle, und da kommen wir ja noch später zu kommen, was das alles konkret überhaupt heißen kann, ein unheimliches Plus an Selbstwirksamkeit bieten, also an erfahrbarer Selbstwirksamkeit. Im Unternehmen ist es so, und da ist auch vielleicht eine Differenz dann, im Unternehmen ist es so, dass man von sehr vielen anderen Dingen abhängig ist, wenn man jetzt gerade nicht in einem kleinen Startup arbeitet. In einem Konzern oder Mittelstand ist es so, dass gewachsene Strukturen da sind und der Handlungsspielraum, den man als Führungskraft hat, gerade im mittleren Management, durchaus etwas limitierter ist. Ich sage nicht, dass er klein ist, aber ich sage, dass er limitierter ist, als wenn wir in unserem eigenen Unternehmen arbeiten würden. Und dadurch, dass viele Dinge heutzutage automatisiert werden können, dass viele Dinge über Tools ablaufen, sind der Kreativität über ein Online-Business so gut wie kaum Grenzen gesetzt, wenn man ein paar technische Dinge verstanden hat und ein paar, ich sag mal, strategische Dinge verstanden hat. Und das birgt ein unheimliches Potenzial für Selbstwirksamkeit, weil es ist das größte Hochgefühl für mich persönlich, aber auch für meine Kunden, wenn ich sehe, dass meine Idee, die ich gerade irgendwie im Kopf hatte, plötzlich wahr wird. Ne? Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das erscheint am 9.4. Und dieses Buch kommt aus meinem Kopf und ich habe alle technischen Möglichkeiten, App ist aber jetzt bei Amazon zu veröffentlichen, ohne dass ich einen Verlag brauche, ohne dass ich Lektorat, Korrektorat irgendwo kompliziert anfordern muss. Und das ist pure Selbstwirksamkeit. Und das ist etwas, was mich schon immer fasziniert hat und weswegen ich da auch immer weiter eingestiegen bin.
Ja, spannend. Wie heißt denn dein Buch, wenn es rauskommt?
Ja, okay, der Titel ist jetzt nicht so kreativ. Welches Online-Business passt zu mir, heißt es. Und ist ein Leitfaden, nämlich genau durch diese Online-Business-Modelle, die es da gibt. Und es gibt eine ganze Reihe. Man kennt meistens nur drei, vier, sind aber über 21. Und da mache ich etwas, was es so eigentlich nicht im Internet gibt. Und es ist ganz selten, dass es etwas im Internet nicht und nicht gibt. Ich mache sie vergleichbar und
Ach, klasse.
suchbar. Und das heißt, anhand von bestimmten Kategorien kann man dann vergleichen, was denn zu einem persönlich passen würde. Deswegen heißt es so.
Ja, das sind ja wirklich richtig, richtig viele. Wenn ich jetzt mal an meine Führungskräfte wieder denke, wenn die jetzt hier zuhören und sagen, ja, aber dann ist es ja nichts für mich, ja. Gibt es da vielleicht doch, wenn man jetzt eine Schnittmenge bilden will zwischen diesen ganzen Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, also sowohl die Leichtigkeit im Umgang damit, dann sowas wie die Faszination oder auch die, ja, also wenn ich dir zuhöre, ist es eine Riesenfreude auch da, eine Neugier, ja. Also da sind ja ganz viele Sachen auch drin, die ich grundsätzlich wahnsinnig wichtig finde für eine Führungskraft. Ne? Neugier, Fehlerfreundlichkeit, alles, was wir jetzt so ein bisschen angesprochen haben. Und wenn jetzt aber so eine Führungskraft halt ein Team hat, das Team sitzt jetzt im Homeoffice und ja, das mit dem Digitalen, das ist dann so, ist halt ein Zwang. Ja. Gibt es da vielleicht von dir eine Idee, wie ich als Führungskraft diese Online-Business-Modelle für mich so nutzen kann, da ich es A, für mich auch spannend finde, so wie du das eben gerade beschreibst, aber vielleicht auch an mein Team gut rüberbringen kann, dass es eher eine Chance ist und jetzt halt nicht irgendwie so eine, ja, müssen wir halt machen, ne?
Da eine Schnittmenge herzustellen, ist tatsächlich schwierig, weil diese Modelle sind natürlich darauf ausgelegt, Geld zu verdienen. Und ein Team kann sich natürlich jetzt erstmal nicht aussuchen, worüber es Geld verdient. Was aber, das ist die erste Komponente. Die zweite Komponente ist, wenn jemand gezwungenermaßen im Homeoffice sitzt, dann wird man ihm wahrscheinlich das Homeoffice auch nicht irgendwie schmackhaft machen können, weil es bestimmte Gründe hatten. Also jemand möchte halt den Live-Kontakt zu anderen Menschen haben. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, die man heutzutage machen kann, in solchen Konferenzen auch, um das Ganze ein bisschen lustiger und auch abwechslungsreicher zu gestalten. Es ist aber tatsächlich schwierig, da eine Schnittmenge dann herzustellen. Worauf ich dann eher Bezug nehmen würde, ist die Vielseitigkeit und der Gedanke, dass die Führungskraft aufgrund ihrer Position in ganz viele kreative Richtungen auch denken kann. Ja, also wenn wir uns im Online-Business anschauen, dass es 21 Modelle gibt oder so mehr, ne, aber 21 Modelle. So, dann ist wen das inspiriert, für den könnte die Frage sein, worüber verrechnet sich denn meine Abteilung denn überhaupt? Das kann eine innere Abteilung sein, das kann eine äußere Abteilung sein, die direkt mit externen Kunden zu tun hat. Aber worüber verdienen wir denn unser Geld? Und welche Modelle sind denn das, die wir nutzen? Also was sind unsere eigenen Modelle, die wir nutzen, um quasi unsere Abteilung am Laufen zu halten? Und da kommt man dann vom Gedanken der Online-Business-Modelle, denn wenn man sich selber ins Zentrum stellt, das heißt also Abteilung Y mit seinen Kernkompetenzen, dann könnte man denken, okay, jetzt nutzen wir dieses Modell schon, um Umsatz zu erlösen. Jetzt könnten wir aber auch noch dieses Modell uns dazu überlegen oder dieses oder dieses oder dieses. Und automatisch entsteht Wertschöpfung. Es ist nicht notwendigerweise, dass es die gleichen Modelle sind wie jetzt im Online-Business normal. Ne? Also ein Team kommt jetzt nicht auf die Idee, plötzlich unabhängig von der Firma T-Shirts zu verkaufen. Das wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Aber es kann andere Modelle sein, die eben dem zur Firma passen. Und ich finde schon, also das ist meine persönliche Meinung auch, dass jede Führungskraft die Pflicht auch ein Stück weit hat, sich zu überlegen, wie es einerseits den Mehrwert, der sowieso durch die Mitarbeiter erbracht wird, nochmal zweit- und dritt- und viert verwerten kann. Und auf der anderen Seite, wie das dann auch die Abteilung und die Arbeitsatmosphäre besser zusammenschweißt.
Ja. Wenn ich jetzt Führungskraft bin und dir zuhöre und irgendwie da anfangen will damit, also ich möchte jetzt anfangen, mich damit zu beschäftigen. Dein Buch kaufen, ja? Das kann man auf jeden Fall.
Logisch.
Aber gibt's da eine Art Idee, wie so eine Führungskraft, nochmal angenommen, die ist eher so wie ich, ne, hat sich jetzt noch nicht so damit beschäftigt, wie sie da anfangen kann, da einzusteigen, um rauszufiltern, welche von diesen Modellen eventuell übertragbar sind, beziehungsweise ja, was vielleicht auch eine Neugierde weckt, dass man sich überhaupt damit beschäftigt. So. Gibt es da eine Idee? Wie kann man anfangen?
Da klingt jetzt wie eine schamlose Werbung, aber tatsächlich gibt es eigentlich nur den harten Einstieg. Na, also ich kann ja mal sagen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe mich einfach wild durchprobiert. Ich habe irgendwo was gelesen. Aha, jetzt schreibt man Blogs. Also ich habe angefangen, einen Blog zu schreiben. Oh, es gibt Self-Publishing, dass man über Amazon Bücher veröffentlichen kann. Oh, jetzt mache ich das. Und so habe ich über die Jahre hinweg immer mehr Modelle kennengelernt, wusste irgendwann, wonach ich auch konkret suchen muss. Mir ist so viel über den Weg gelaufen, dass ich es gesammelt habe, in dieses Buch gepackt habe. So, wie gesagt, das soll jetzt keine schamlose Werbung sein fürs Buch. Ich will nur ausdrücken, für jemanden, den das Thema interessiert, gibt es eigentlich nur die Salami-Taktik oder die Hölzchen-auf-Stöckchen-Taktik, dass man sich Podcasts wie diesen oder andere jetzt anhört, dann einen Begriff hört, den nachschlägt und dann diesen Begriff nachschlägt und diesen und diesen und diesen und nach Jahren dann irgendwann einen ziemlich guten Überblick hat darüber, wenn einen das interessiert. Und das ist bis dato tatsächlich Online-Business, diese ganze Thematik gibt es erst mit dem Internet natürlich und ist damit erst, ich sag mal, erst 15 Jahre alt. Das ist jetzt in Zeitraum noch nicht so lange, ist die einzige Art und Weise, wie man in das Thema einsteigen kann. Natürlich gibt es Literatur zu einzelnen Modellen. Eine Gefahr ist, das ist so ein bisschen die Venusfalle an der Stelle dann, dass natürlich viele Akteure in diesem Markt unterwegs sind, die aber Interesse daran haben, dass alles, was sie um sie herum existiert und nicht ihrem Modell entspricht, auszublenden. Das heißt, mit ihrer Marktdarstellung überblenden sie alles, was es sonst noch geben könnte und negieren das teilweise auch. Und so weiß man als Anfänger oftmals gar nicht, wenn da jetzt irgendwie ein Typ steht, der Affiliate-Marketing anbietet. Gibt es noch was anderes? Das ist brandneue und das müssen wir machen. Also das tatsächlich ist es schwierig. Entweder Hölzchen auf Stöckchen oder Literatur wälzen. Ich habe versucht, jetzt da einen Einstieg zu schaffen, der wirklich den groben Überblick schafft. Was ich sehr interessant finde, was mir jetzt auch gerade erst selber richtig bewusst wird, gerade Affiliate-Marketing zum Beispiel, ist etwas, was ja schon Asbach-Ohr alt ist. Na, ein Unternehmen, was zum Beispiel Produkte gegenüber Kunden direkt, also ein Team, was Produkte verkauft und direkten Kundenkontakt hat, kann natürlich mit Resellern arbeiten und denen Provisionen anbieten, wenn die noch viel stärker in den Verkauf gehen. Affiliate-Marketing. So lässt sich aus der Perspektive eines Unternehmens Affiliates-Ansatz lässt sich nutzen, bedeutet gegebenenfalls mehr Umsatz etc. pp. der Ansatz des Product as Service bedeutet letztendlich, dass wir keine Dienstleistungen mehr erbringen, die für den Kunden, ich sage mal, Projektgeschäft bedeutet, immer noch Änderungen von Projekten, es zieht sich, Abnahmen werden verweigert, Geld kommt nicht rein, viel Druck aufs Unternehmen, viel Druck auf das Team, Deadlines müssen eingehalten werden. Productized Services sind wie Dienstleistungen nur in Produktform. Das heißt, Kunden wie Dienstleister wissen ganz genau, was drin ist, was nicht drin ist, bis wann es lieferbar ist, ob es lieferbar ist, bis wann der Kunde es bekommt und wie das dann aussieht. Mhm. Und damit lassen sich Effizienzsteigerungen herbeiführen und das Team gleichzeitig entlasten. Es sind aber es sind solche Modelle, die dann tatsächlich auch in einem größeren Kontext Anwendung finden.
Mhm. Ja, ja. Spannend. Gibt es da eine Idee von dir, ob man diese ganzen Modelle clustern kann oder einsortieren kann? Gibt es da Kategorien, unter die die einzelnen Modelle fallen? Weil du hast ja richtig viele auch in deinem Buch, damit einfach der Zuhörer und die Zuhörerin so ein bisschen Überblick bekommt, was es denn da eigentlich gibt. Du hast ja jetzt schon einige erwähnt. Gibt es da sowas wie Überschriften dazu?
Man kann sie tatsächlich kategorisieren. Also ich habe sie zwar erst einmal natürlich nach Einsteigerfreundlichkeit kategorisiert. Mhm. Und das hat was damit zu tun, wie viel Startkapital man noch dafür braucht. Mhm. Je nachdem, ob jetzt eine Führungskraft im Unternehmen eigenes Budget hat, das ist ja nicht immer sichergestellt, ist es halt wichtig, etwas auch zu nutzen, wo man halt nicht viel Startkapital dann braucht, weil damit die Sprunghöhe, es anzuwenden im Unternehmen, nicht ganz so hoch ist. Wenn ich jetzt zu meinem Vorgesetzten gehen muss und sagen, hier, wir würden ganz gerne noch ein paar Gimmicks zu unseren Produkten dazu tun, so ein paar bedruckte T-Shirts oder sowas. wir brauchen mal 5.000 Euro dafür. Schwierig, muss erst bewilligt werden. Also Sprunghöhe ist wichtig und dass das Kapital dafür nicht allzu viel sein darf. Das ist eine Sache. Ist ein professionelles Coaching angeraten? Weil es gibt viele Dinge, die sehr einfach erscheinen, auf den ersten Blick, aber bei weitem nicht einfach sind. Und zum Beispiel das Self-Publishing oder das Veröffentlichen von Begleitbüchern auf Amazon auch, das ist etwas, was ich jetzt schon seit Jahren mache, deswegen traue ich mich zu, das auch ohne Coach zu machen. Aber normalerweise, wenn jemand da einsteigt, würde ich sagen, oh Gottes Willen, bloß mit Coach. Mhm. Na, weil man sonst einfach Geld verliert und am Ende wird es gar nichts dann. Und so kann man kategorisieren. Das heißt, es spielt eine Rolle, wie viel Startkapital braucht man. Es spielt eine Rolle, wie hoch ist das Risiko, dass man dieses Kapital auch verliert. Na, also wie sehr muss man es binden. Es spielt eine Rolle, wie lange ein Aufbau dauert. Affiliate-Marketing dauert zum Beispiel erfahrungsgemäß immer ziemlich lange, bis es funktioniert, aber dann mit Wucht.
Ja.
Und so gibt es halt verschiedenste Kategorien, die man da anlegen kann. Was ist zum Beispiel der Freiheitsgrad, der von diesem Modell ausgeht? Mhm. Bei Project Services ist dieser Freiheitsgrad gigantisch, weil du dadurch einfach Manpower, also aus der Verpflichtung rausnimmst, aus deinem Projektgeschäft rausnimmst und es eher in Innovationsthemen investieren kannst. Mhm. Wenn du allerdings dir überlegst, hey, für unsere Kunden machen wir jetzt noch ein paar YouTube-Videos und können uns da vielleicht fürs Unternehmen noch einen kleinen Einkommensstrom realisieren, dann hast du ziemlich viel zu tun mit der Produktion von Videos. Das ist noch nicht mal eben so gemacht. Das heißt also, es wirkt sich negativ auf deinen Freiheitsgrad aus. Mhm. Und das sind alles so Kategorien, die bei der Auswahl eines Business tatsächlich eine Rolle spielen, ja.
Mhm. Ja, was ich da auch ein bisschen raushöre, also was man da definitiv für braucht, ist eine Kreativität, sowas wie ein Vorstellungsvermögen, eine gewisse Geduld für die Sachen, die halt einfach mal länger dauern. Ja. Und vielleicht auch so ein bisschen Unternehmergeist. Also wenn das jetzt ein klassischer, also ich sag mal, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ist, die sagt, naja, ich mache hier meinen Job jeden Tag. Und dann komme ich um 9, da heißt es auch 9 to 5, ne? Komme ich um 9 und gehe um 5 und dazwischen passiert erst so nichts. Ja? Also dann wird sowas wie eine Implementierung von diesen Modellen auch im Team als eine interessante, witzige, neue Möglichkeit, wie man sich das Leben vielleicht auch ein bisschen erleichtert, nicht funktionieren. Sehe ich das richtig?
Leider so, ja. Also tatsächlich, dieser unternehmerische Geist entspringt auch dem, dass man mit sehr wenig schon sehr viel machen kann, wenn man einfach seinen Blick aufweitet an Möglichkeiten, Denn wir sprechen da schnell mal von der Betriebsblindheit. Gerade Menschen, die schon länger im Unternehmen sind, die dann hochbefördert werden, haben das Problem, dass sie halt schon in den Strukturen eines Konzerns denken oder eines Mittelstands- oder kleinen Unternehmens. So, und da aber dann den Blick aufzuspannen, um noch die ganzen Möglichkeiten um einen herum zu sehen, bedeutet Kraftaufwendung, weil das meistens nicht während der Arbeitszeit passiert. Und es bedeutet auch ein Umfeld zu haben, was das fördert. Denn wenn man einen Vorgesetzten hat, der dann sagt, komme nicht damit, sowas machen wir hier nicht, so einen neumodischen Kram, dann hat man an der Stelle verloren, hat man auch keine Motivation mehr, das selber halt dann zu machen. Also das an unternehmerischer, also unternehmerisch zu denken, bedeutet für mich zu spielen, mit Möglichkeiten zu spielen, aber auch den Mut zu haben, auch mal etwas in den Sand zu setzen. Und das ist, ja, das wird nicht in jedem Unternehmen wird es genauso gesehen.
Ich stelle mir das ein bisschen wie so die Spürnasen vom Team vor. Weißt du, die irgendwie dann denken, ich habe da mal was gehört, aber ich muss jetzt irgendwie überlegen, wie man das jetzt bei uns dann integrieren kann, weil es sind dadurch, dass ja auch so viele Modelle sind, doch sehr individuell, oder? Also was, man kann jetzt nicht sagen, okay, das passt auf jeden Fall in jedes Team rein. Oder gibt es da irgendwie was, wo du sagst, das kann im Prinzip jedes Team umsetzen, damit das Leben leichter wird und es spaßig ist und Kreativität gefördert wird und sowas?
Das ist tatsächlich schwierig, da ja wir nicht immer von Teams aus sprechen, die jetzt gegenüber dem Kunden direkt präsent sind, sondern wo auch zum Beispiel ein Abrechnungsteam irgendwie nur intern vergütet wird. Also Ansatzpunkt ist halt immer die Vergütungsquelle. Und wenn die über, ich sag mal, EDA-Kosten laufen, dann ist es halt schwierig, da tatsächlich etwas noch mit anzusetzen. Ich finde, viel wichtiger ist eigentlich erst einmal die grundsätzliche Ver Also das grundsätzliche Verständnis zu entwickeln, wie solche Beziehungen funktionieren, aus denen dann solche Modelle entstehen. Erst wenn man das verstanden hat, fällt es einem dann womöglich leichter auch in, egal wie das Team jetzt Geld verdient, da weitere Einkommensströme irgendwie zu realisieren. Aber so eine Pauschallösung ist tatsächlich schwierig.
Wenn ich jetzt als Führungskraft die Idee sehr, sehr cool finde, habe dazu aber nicht unbedingt selber die Zeit. Kann ja sein, ja. Aber ich habe ein Team, wo ich denke, naja gut, ich schmeiße das da mal hin und ich gucke mal, ob da irgendwie jemand auf die Idee kommt, sich damit mal zu beschäftigen, damit man möglicherweise eine Sache, die einen geringeren Aufwand hat, die vielleicht auch nicht so schwer umsetzbar ist und so weiter, mal einfach auszuprobieren. Welchen Charakter müsste denn so jemanden haben, den ich da ansprechen kann?
Auf jeden Fall muss es jemand sein, der nicht sagt von sich, dass er schon bis über beide Ohren mit, also komplett ausgebucht ist. Aber das ist dann nur Last und Druck, der dann produziert wird. Am besten funktioniert sowas, wenn sich Führungskräfte, glaube ich, innerhalb des Unternehmens untereinander vernetzen. Und wenn man dann so ein Typ ist, so eine Typ Führungskraft ist, die immer nach neuen Möglichkeiten sucht, dann sollte man sich da jemanden Verbündeten suchen, der ähnlich denkt. Und dann kann man auch über zum Beispiel mal ein Meeting zwischendrin, kann man ein paar Ideen austauschen. Und das hat den Vorteil, dass dadurch, dass man nicht mehr alleine dann die Keimzelle ist, dass man nicht der alleinige Quertreiber dann immer ist, sondern andere auch noch dafür sprechen, dass man sich dann gegenüber dem Vorgesetzten, wenn es halt in der Struktur so ist, mehr Gehör verschaffen kann. Also da würde ich immer nach Gleichgesinnten suchen im Unternehmen. Ich würde Möglichkeiten nutzen, die auch das Unternehmen anbietet, Thinktanks, Vorschlagsrunden, was auch immer an der Stelle, um solche Vorschläge Prominenz zu platzieren. Ich wäre aber auch immer bereit, sie mit null finanzieller Unterstützung oder sehr wenig Unterstützung erst einmal zu prüfen, weil es ist auch vollkommen legitim, von einer vorgesetzten Seite zu sagen, das ist alles ganz schön, aber bring mir doch erstmal ein Proof of Concept. Und wenn man dann nicht hat, dann ist das letztendlich erstmal nur eine Idee, die für sich genommen wertlos ist. Und das ist leider so, jede Idee, die man hat, ist wertlos bis zu dem Zeitpunkt, wo man sie umsetzt. Und wenn man sie dann schon umgesetzt hat mit null 0 Euro oder zumindest ganz wenig Euro, dann ist das nochmal ein wesentlich größeres Argument. Das heißt also, eine Führungskraft, die sowas umsetzt, ist ein Stück weit Einzelkämpfer, sucht sich ihre Verbündeten, ist aber auch insofern ein Einzelkämpfer, Alleindenker, dass sie nicht auf das Urteil anderer dann unbedingt auch angewiesen ist und nicht auf das Approval auch von der Führungskraft und die Dinge ausprobiert und dann auch tatsächlich einen Proof of Concept versucht herzuleiten, bevor man sich dafür weitere Unterstützer holt aus der anderen Führungsebene.
Okay, es gehört also auch eine gewisse Hartnäckigkeit dazu vielleicht.
Genau, genau. Das ist doch tatsächlich so. In der Unternehmung, meines Erachtens, spielt der Umgang mit der eigenen Frustration, mit dem Umgang mit Widerständen, spielt eine zentrale Rolle für Unternehmenserfolg.
Ja. Welchen Mehrwert hätte es denn für ein Team oder auch das Unternehmen, sich mit dem Thema Online-Business beziehungsweise Online-Business-Modellen zu beschäftigen?
Naja, ein ganz klarer Mehrwert, Umsatzpotenziale, ne, also Umsatz zu steigern. Online-Business-Modelle bieten einen ganz klaren Vorteil, und zwar, dass sie ermöglichen, investierte Zeit wertvoller zu machen. Durch Automatisierung, durch Wiederverwertung. Und das bedeutet, dass ein Unternehmen, was sich komplett von, ich sag mal, digitalen Methoden, Modellen, Online-Business etc. fernhält, verweigert, ein Stück weit das Potenzial auch ignoriert, für die sowieso bereits geleistete Arbeitskraft einfach einen höheren Wert auch herauszuholen. Und das schildert sich dann so, dass mehr Umsatz gemacht werden kann, aber gleichzeitig Kosten nicht steigern. Also das heißt, mehr Ertrag am Ende dann auch da ist. Weil vieles auch mit sehr wenig Geld im Startkapital dann auch gemacht werden kann. So, und das heißt, die Motivation, sich damit zu beschäftigen, ist erst einmal eine Umsatzsteigerung, eine bessere wirtschaftliche Situation, aber natürlich auch einen wesentlich größeren Mehrwert für die Kunden bereitzuhalten. Denn dadurch, dass, ich sag mal, nehmen wir mal ein Heizungsunternehmen. So, ein Heizungsunternehmen, was irgendwie Service leistet für große Unternehmen und da die Heizungen wartet. So, das ist ja jetzt ziemlich analog, die Geschichte. Trotzdem gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Affiliate Marketing bei Leuten, die diese Leistung weiterempfehlen. Gibt es Informationsprodukte zur unterjährigen Wartung dieser Heizungen oder zur Vorbereitung der Heizungswartung, die man den Unternehmen schon irgendwie mitgeben kann. Und so weiter und so fort. Man kann also komplementäre Produkte schaffen, die das eigentliche analoge Kerngeschäft unterstützen und damit den empfundenen Mehrwert vom Kunden gegenüber dem Unternehmen steigern. Und mit dieser Steigerung des Mehrwerts ist gleichzeitig auch eine Steigerung von Preisen, respektive eine Reduktion von dem Kosten oder eine Steigerung des Gewinns geht einher.
Ja. Welche Abteilung in so einem Unternehmen, denkst du, ist da vielleicht am ehesten dafür zu haben, mal so ein bisschen sich da reinzudenken?
Marketing.
Marketing, okay.
Ja, ja, ganz klar.
Wenn ich jetzt eine Führungskraft in einer Marketingabteilung bin und ich brauche irgendwie so ein bisschen, was nehmen wir denn? Hast du vielleicht ein Beispiel von einem Unternehmen, damit es für den Hörer noch so ein bisschen konkreter wird, was man da machen kann? Also Marketingabteilung, vielleicht einfach ein Unternehmen, ja, kennst ja genug, wo man das so ein bisschen klarer machen kann, was da, was da passiert.
Ja, ganz triviales Beispiel. Verkauf von so Meditationsbändchen, Ketten, so aus Holz, über Amazon oder über den eigenen Shop. Und können auch Yogamatten sein, kann alles Mögliche im Prinzip sein. Und was man da machen kann, ist, dass man zum Beispiel hingeht und das Produkt, wenn man es verkauft, können auch Uhren sein, dass man in der Packung einfach dann auch noch einen kleinen Zettel mit reinlegt. Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Als Käufer dieses Produktes haben Sie das Anrecht auf einen passenden Online-Kurs, der Ihnen zeigt, wie Sie Ihre Yogamatte richtig warten, also reinigen, richtig verstauen, dass Sie möglichst lang was davon haben. Erstens sammeln wir dann die zusätzliche E-Mail-Adresse, sofern wir sie nicht schon haben, vom Kunden. Wir binden den Kunden ans Unternehmen. Und wir verkaufen darüber hinaus Mehrwertleistungen, wie zum Beispiel, hier haben wir extra für alle Yogamattenkäufer jetzt noch einen Kurs, morgendliches Yoga, kurz bevor in die Arbeit fahren, für sie gemacht. Kostet 50 Euro, was auch immer. Und zack, mehr Umsatz gemacht mit Wissen, was es eh schon im Unternehmen wahrscheinlich gibt. Und das sind so, das heißt, man weicht dem Kunden nicht mehr von der Seite. Man überlegt sich, was komplementär dann noch passen könnte. Oder so machen sie ihre Uhrenreinigung in 5 Schritten selber. Hier in ein kleines E-Book. Gegen E-Mail-Adresse natürlich dann. Und dann schickt man den Leuten halt Produktneuerungen etc. pp. Und so steigert man seinen Umsatz automatisch durch Verwendung von Online-Business-Modellen.
Ja, und der Kunde hat ja auch noch was davon. Ne?
Also der Kunde hat auch noch was davon.
Wird alles vom Kunden aus gedacht, dann auch, so wie ich das verstehe. Ja. Ich habe jetzt eine kleine Challenge für dich. Und zwar, sag mal eine Krankenkasse.
Big direkt.
Und eine, was hast du gesagt?
Die Big.
Ist egal. Also ich sag
okay,
mal,
dann AOK, das kennt jeder.
Ist eigentlich egal, so von der Struktur. Ich sag jetzt nicht, die sind ähnlich, aber ja. Also auf jeden Fall eher so eine verwalterische Struktur, wo viele Leute arbeiten, die, die sehr lange vielleicht da schon arbeiten. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Marketingabteilung gibt, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die hören dazu und denken, ha, das, also der Kunde steht bei uns definitiv im Zentrum und wie, was können wir da jetzt machen, damit wir da anfangen? Das ist auf der einen Seite ganz spannend, vom Mindset aus zu denken. Ja, weil also Leute, die, ich meine, das sind meine Erfahrungen, aber Leute, die halt sehr lang schon da arbeiten, die sind halt möglicherweise ganz zufrieden auch mit ihrem 9-to-5. So, ne? Dann kommt dann irgendwie eine Führungskraft und sagt so, wir machen jetzt das neu. Wir haben jetzt total die coole Idee. Ja, gibt es da eine kleine Idee für so eine Krankenkasse, wie oder was die für einen Mehrwert für den Kunden bauen kann über ein Online-Business-Modell, was einfach zu implementieren ist?
Umgekehrtes Affiliate-Marketing würde mir spontan einfallen. Ein Punktesystem, was zum Beispiel Punkte vergibt bei der Teilnahme von, ich sag mal, gesundheitsfördernden Kursen in Form von Fitnessstudio, in Form von, ich kaufe mir einen Fitness-Tracker. Ich muss die Daten nicht übertragen, aber ich habe den Fitness-Tracker zumindest gekauft. Oder ich habe irgendwie, was weiß ich, ja, ich kann einen Yoga-Kurs, ich meine, das machen ja Krankenkassen auch schon tatsächlich, dass man dann Punkte gut schreibt und diese Punkte werden angerechnet auf den Krankenkassenbetrag. So,
ja.
Das wäre so ein umgekehrtes Affiliate-Marketing, würde ich mir vorstellen. Oder dass man sagt, also was ja bei vielen Online-Business-Modellen auch vorangeht, ist ja eine sehr detaillierte Auseinandersetzung mit dem Kunden und was er an Problemen hat oder was nicht. Und so eine Umfrage, na, was sind denn die größten Probleme mit Ihrer Krankenkasse oder was sind Ihre größten Probleme im Alltag, wo Ihnen Ihre Krankenkasse weiterhelfen könnte, das wäre vielleicht sogar der erste Schritt, weil man sich da nämlich dann von der Last befreit, sich selber sowas ausdenken zu müssen, sondern einfach von den Kunden herausdenkt und denen überlässt, Vorschläge zu machen. So, das heißt also, wenn man etwas ganz Starres hat, was sich lange Zeit nicht bewegt hat, dann darf man nicht den Anspruch haben, dass da Veränderung schnell passiert und vor allem schmerzlos passiert, weil das wird es nicht. Aber wenn man die Kunden sprechen lässt und wenn man sich da mal gar nicht drauf hat, was man für Fragen stellen möchte, dann könnte da tatsächlich etwas bei rauskommen, was, wenn man das konsequent umsetzt, Testgruppen bildet beispielsweise auch, Early Bird User da mit reinholt, Early Access, Friendly User und so weiter und so fort, was dann tatsächlich so einer Krankenkasse in ihrem Ruf, in ihrem, ich sag mal, Vergütungsmodell wesentlich weiterhilft.
Ja, super spannend. Also vielen Dank, dass du dich da drauf eingelassen hast, auf diese kleine Challenge. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, also ich habe noch meine 20 Begriffe oder 21 Begriffe für dich, möchte ich noch mal ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt gesprochen haben, damit der Hörer oder die Hörerin da ja durchsteigen kann und dann kannst du mich gerne ergänzen und natürlich auch sehr gerne verbessern. Also wenn sich eine Führungskraft in einem Team mit Online-Business-Modellen auseinandersetzen möchte, dann braucht sie eine gewisse Neugier. Am besten ein Team, was sie motivieren kann, sich damit auseinanderzusetzen. Und das Allerwichtigste, so wie ich dich verstanden habe, ist, dass man einfach vom Kunden aus denkt, was ja tatsächlich eine relativ einfache Lösung ist, weil den Kunden kennt man in der Regel ja sehr, sehr gut. So. Und dann eben zu schauen, welches von diesen Modellen kann ich denn aus der, ich sag mal, selbstständigen unter Einzelunternehmerwelt, wo diese Modelle auch vielleicht mehr genutzt werden, übertragen in mein Team, um dann halt jemanden anzusprechen, der eine gewisse Hartnäckigkeit hat, der eine gewisse Neugier hat, eine Geduld hat. Und möglicherweise muss ich dem dann auch ein bisschen Budget in die Hand geben, damit er mal starten kann und sich vielleicht ein gescheites Mikrofon kaufen kann. Keine Ahnung, was der sich dann da überlegt. Ne?
Ja,
und natürlich auch die Zeit schenkt. Was denkst du denn an dem Punkt Zeit? Wie viel Zeit muss man denn ungefähr rechnen, damit man, also bis man ungefähr diesen Rahmen, den ich jetzt aufgebaut habe oder den Schirm, den ich aufgebaut habe, einigermaßen durchdacht hat, damit man starten kann?
Ich sage ungefähr. Also ich sage mal so, zwischen 5 bis 10 Stunden sollte man auch dann in einem professionellen Umfeld investieren, um sich über sowas Gedanken zu machen. Das ist einfach so ein Richtwert, mit dem ich gute Erfahrungen gemacht habe. 5 bis 10 Stunden pro Woche ermöglichen Fortschritt. Darunter geht es dann sehr, sehr zäh.
Okay, aber das ist ja mal eine gute Hausnummer. Damit können wir was anfangen. So, vielen herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich habe jetzt am Ende noch 21 Begriffe für dich. Und zwar mache ich das immer am Ende. Ich gucke immer so ein bisschen, was meine Gäste dann noch so machen. Also auf Instagram und Facebook und was es da noch so alles gibt. Und suche mir da Begriffe aus. Und ich bin mir relativ sicher, dass du zu jedem Begriff, den ich dir sage, beziehungsweise den du dir aussuchst, auch was sagen kannst. Da bin ich ganz gespannt. Das sind eben 21 Begriffe. Das heißt, du kannst mir 3 Zahlen zwischen 1 und 21 sagen. Dann sage ich dir den Begriff und dann legst du los.
Okay, 6, 9 und 13.
6 ist das eigene Warum.
Eigene Warum, super wichtig. Wir haben jede Menge Möglichkeiten in der Welt, nicht nur im Online-Business. Wir können uns entweder durchprobieren, durch die Torte durchfuttern, bis wir am Ende rauskommen und platzen. Oder aber wir schauen auf unser Warum und agieren zielgerecht anhand dieses Warums.
Sehr schön, vielen Dank. 9 ist der Groschen viel pfennigweise. Das mag ich total gern. Finde ich großartig.
Ja, ist letztendlich synonym für auch meine Geschichte. Der Groschen fiel tatsächlich pfennigweise und irgendwann fiel dann der letzte Pfennig. Und dann war klar, all die ganzen Online-Business-Modelle, die ich bisher aufgebaut habe und Geld verdient habe, wofür war das eigentlich gut? Ach so, dafür. Und seitdem betreue ich Menschen halt, die sich meine Kreativität und mein Wissen in dem Bereich zunutze machen.
Okay, super. 13 war die letzte Zahl, ne?
Genau.
Genau, Glück.
Witzig, dass die 13 das Glück ist, ne? Egal. Glück. Ich habe dazu auch gerade heute erst einen LinkedIn-Post geschrieben. Letztendlich fragt man sich ja, wofür machen wir das eigentlich alles? Wofür gehen wir arbeiten? Was soll das eigentlich alles hier? Und irgendwann war aber mir die Erkenntnis, es geht darum, unser Leben voll auskosten zu können und glücklich zu sein, sinnerfülltes Leben zu führen, Erfahrungen machen zu können. Und darum geht es am Ende. So, und wer jetzt zum Beispiel in einer 9-to-5-Tätigkeit super zufrieden ist und so sein Leben leben möchte, bin ich der Letzte, der sagt, um Gottes Willen. Wenn es aber Menschen gibt, die denken, okay, vielleicht gibt es da noch was anderes für mich, dann bin ich da an der Stelle halt derjenige, der ihnen versucht, diesen Weg halt zu zeigen, weil ich der felsenfesten Auffassung bin, dass wir eine Verpflichtung haben. Und zwar uns gegenüber, ausschließlich uns gegenüber, dass wir das meiste aus unserer Lebenszeit machen. Und das steht für den Begriff Glück.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Nichtsdestotrotz hast du das allerletzte Wort in diesem Interview. Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst?
Ich glaube, ich habe schon genug Werbung gemacht hier. Nein, also das ist mein Appell auch jetzt an deine Hörer, gerade auch an neue Führungskräfte. Seid mutig, schlagt neue Dinge vor, blickt über den Tellerrand und Ja, versucht aber auch dabei Spaß zu haben, glücklich zu sein und genau das ja zu tun, was euch vom Herzen kommt. Und ihr seid nur einer einzigen Person Rechenschaft, und zwar euch selber. Und deswegen seid ihr auch die einzige Person, die dafür verantwortlich ist, dass ihr glücklich seid im Leben, nämlich ihr selbst. Und deswegen, das ist mir einfach wichtig, seid mutig.
Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, gibt es einen Kanal, über den man dich am besten erreichen kann? Also hast du da sowas wie einen Lieblingskanal?
Also wer mich direkt erreichen will, der schreibt einfach an stefan@9to5-aufsteiger.de. Ihr könnt mich gerne unter LinkedIn hinzufügen, gerne, gerne jederzeit. Und ansonsten findet man mich auf Spotify, auf YouTube und sucht euch was aus.
Ja, ich packe einfach alles in die Shownotes, was du mir an Links gibst. Herzlichen Dank, dass du da warst, lieber Stefan.
Vielen
Ganz
Dank für
großartig,
deine
dass es
Zeit.
geklappt hat. Dankeschön.
Bis dann. Tschüss.